Wir gehen heute Nachmittag, ich denke, wir stehen auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, auch heute Nachmittag brauchen wir deine Gnade in jeder Hinsicht. Und wir danken dir, dass du ein gnädiger Gott bist, der mit unverdienter Liebe uns liebt. Wir beten, Herr, dass wir dein Wort verstehen, deinen Heilsratschluss in deinem guten Evangelium. Amen. Wir kommen jetzt zu dem ersten Hauptteil, Kapitel 1, Vers 18 bis 3, Vers 20. Das göttliche Heil, warum man es braucht, oder der heillose Zustand des Menschen. Übrigens, diejenigen, die die Gliederung elektronisch haben, wir haben das jetzt endlich hingekriegt, dass es nicht mehr grau unterlegt ist. Also bitte, ihr könnt euch das dann abkopieren. Ich habe hier eine Festplatte irgendwo herumgehen. Da habe ich auch dann noch einiges verbessert in dieser Gliederung. Es sind mir einige Dinge aufgefallen und ich habe sie auf 5 Ebenen erweitert, sodass jetzt ein bisschen mehr drauf ist. Einfach für die, die jetzt elektronisch das dann haben möchten. Gut, wir lesen Vers 18. Römer 1, Vers 18. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel auf alle Ehrfurchtslosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit in Ungerechtigkeit niederhalten. Paulus wird jetzt im Folgenden also den heillosen Zustand des Menschen aufzeigen und zeigen, warum der Mensch das Heil braucht. Und er geht in Stufen vor. Zuerst wird er über den abtrünnigen Menschen allgemein sprechen. Dann in Kapitel 2 über den moralisch hochstehenden Menschen, der andere richtet. Dann in Kapitel 2, Vers 17 über den Juden. Und in Kapitel 3, Vers 9 und folgende über eine Zusammenfassung. Zuerst hier der abtrünnige Mensch, Kapitel 1, Vers 18 bis 32. Der Mensch ist von Gott abgefallen und steht unter dem verurteilenden Gericht Gottes. Erstens die allgemeine Aussage, alle Menschen stehen unter dem gerechten Gericht Gottes, Vers 18a. Es ist Gottes Zorn vom Himmel offenbar, das heißt anhaltend geoffenbart, auf alle Ehrfurchtslosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Übrigens stehen in den meisten Bibeln steht hier Gottlosigkeit. Ich weiß nicht warum. Das griechische Wort heißt tatsächlich Ehrfurchtslosigkeit. Asebeia. Sebeia ist die Ehrfurcht und Asebeia ist die Ehrfurchtslosigkeit. Das ist nämlich genau das Problem, dass die Autorität Gottes in Frage gestellt wird. Das haben wir heute wieder. Heute ist wieder die Zeit, wo man gegen Autorität ist. Als erstes gegen die Autorität Gottes und auch andere Autoritäten, in der Familie zum Beispiel. Die Autorität der Eltern wird in Frage gestellt. Das ist das Grundproblem des Menschen. Die Ehrfurchtslosigkeit vor dem Schöpfer. Das heißt hier, welche die Wahrheit in Ungerechtigkeit niederhalten. Und man kann auch übersetzen, durch Ungerechtigkeit. Beides eigentlich. In Ungerechtigkeit und durch Ungerechtigkeit wird die Wahrheit niedergehalten. Durch die Ungerechtigkeit, die Ungerechtigkeit ist ja Sünde, das haben wir schon gelernt. Durch die Sünde, durch die Ungerechtigkeit hält man die Wahrheit Gottes nieder. Das heißt, die Sünde ist immer Falschheit, stellt immer was Falsches dar. Und man trägt dazu bei, dass Gottes Wahrheit weniger klar in dieser Welt dargestellt wird, wenn man sündigt. Auf der anderen Seite, wenn man gerecht wandelt, trägt man dazu bei, dass Gottes Wahrheit in dieser Welt dargestellt wird. Der Feind Gottes möchte die Wahrheit durch Lüge ersetzen. Sünde ist immer Lüge. Sünde verspricht uns Erfüllung, bringt aber keine. Sünde verspricht uns, dass wir Menschen erst wirklich uns selbst verwirklichen durch Sünde. Es ist genau das Gegenteil. Der Mensch wird zu dem, wofür Gott ihn bestimmt hat, durch die Wahrheit, durch Gott selber. Es wird niedergehalten, in allerlei Hinsicht wird die Wahrheit durch Sünde niedergehalten. Sie kann nicht mehr dargestellt werden. Es ist was Ernstes, wenn der Mensch die Gemeinschaft mit Gott bricht. Ein einziges Verfehlen. Adam und Eva, wir kommen dann in Kapitel 5 dazu. Ein einziges Verfehlen war es, das den Menschen abgebracht hat von Gott. Ein einziges Verfehlen. Denken wir an eine Ehe. Wie oft muss man Ehe brechen, damit die Ehe kaputt ist? Damit die gebrochen ist? Wie oft? Eine einzige Untreue zerstört die Ehebeziehung. Und bei Gott ist es auch so. Paulus will hier zeigen, wie ernst die Sünde ist. Hier kommt eine Begründung, die erste Begründung, Vers 19 bis 23. Könnte bitte jemand vorlesen? Okay. Also, erste Begründung, das von Gott Kennbare, oder man kann auch übersetzen, das, was von Gott gekannt wird oder gekannt wurde, ist unter ihnen offenbar, denn Gott offenbarte es ihnen. Was man also von Gott kennen kann oder was man seit jeher von Gott wusste, ist unter ihnen offenbar. Der Mensch müsste nur seine Augen öffnen, sozusagen. Denn Begründung wiederum, warum ist es offenbar, inwiefern? Denn sein unsichtbares, also sein unsichtbares Wesen, das, was an Gott unsichtbar ist, wird von der Erschaffung der Welt her an dem Gemachten mit dem Denken geschaut, heißt es im Griechischen, mit dem Denksinn, mit dem Sinn, mit dem wir denken. Mit dem Denksinn geschaut, das heißt, man kann mit dem Denken feststellen, dass es einen Gott gibt. Und dass er eine Kraft hat, eine immerwährende Kraft hat, und dass er göttlich ist. Also sein unsichtbares Wesen, seine immerwährende Kraft und auch seine Göttlichkeit wird, seit die Welt erschaffen wurde, ist der Mensch in der Lage, das zu erkennen, dass es hier einen Schöpfer gibt. Sodass sie keine Entschuldigung haben, eigentlich keine Antwort zur Verteidigung. Der Mensch kann sich nicht verteidigen vor Gott. Apologie heißt sie im Griechischen. Entschuldigung ist eigentlich nicht ganz richtig, denn der Mensch kann sich ja nicht entschuldigen. Was soll das? Aber er kann... Denn er ist ja schuldig. Aber er hat keine Antwort zur Verteidigung. Gott spricht ihn schuldig und der Mensch hat keine Antwort. Kann nur den Mund zumachen und sich schuldig bekennen, also, sodass sie keine Antwort haben, um sich zu verteidigen. Vers 21, aus dem Grunde, warum? Aus dem Grunde, dass sie, obwohl sie Gott erkannten oder Gott kannten und ihn nicht als Gott verherrlichten, noch ihm dankten, sondern in ihren Überlegungen auf eitlen Wahn verfielen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Gott ist Licht, nur in der Gemeinschaft mit ihm haben wir Licht. Und wenn man Gott jetzt nicht erkennen will und anerkennen will, entfernt man sich von dem Licht. Dann wird es finster im Inneren. Und das ist tatsächlich so. Das wissen wir aus eigener Erfahrung, von den Menschen, die wir kennen, die Gott nicht anerkennen. Ihn nicht als Gott verherrlichten. Sie haben Gott nicht als Gott verherrlicht. Professor Walter Smith, der schon einige Jahre gestorben ist, hat sehr gute Bücher geschrieben. Er war in verschiedenen Fachgebieten ein ausgezeichneter Denker. Und er hat folgenden Satz gesagt, den möchte ich hier zitieren. Kein Gottesverehrer zu werden, wird als ein Missbrauch der Denkorgane betrachtet. Kein Gottesverehrer zu werden, wird als ein Missbrauch der Denkorgane betrachtet. Also wenn man Gott nicht verehrt, dann missbraucht man sein Denken. Und weiter. Und Missbrauch führt ganz allgemein zu Entartung des betreffenden Organs. Wenn man etwas missbraucht, dann führt das dazu, dass dieses Organ, das man falsch verwendet, entartet. Das heißt, es funktioniert einfach nicht mehr mit der Zeit. Sehr gut ausgedrückt. Nochmal, kein Gottesverehrer zu werden, das wird als ein Missbrauch der Denkorgane betrachtet. Und Missbrauch führt ganz allgemein zu Entartung des betreffenden Organs. Der Mensch wird zu einem Törichten. Das ist das, was Gott hier sagt. Der Mensch wird töricht, dadurch, dass er sich an den Schöpfer, der ihn nicht mehr wendet und daher sein Denken nicht mehr richtig gebraucht. In dieser Weise, in dieser Hinsicht nicht richtig gebraucht. Das heißt nicht, dass jeder Mensch, der ungläubig ist, gar nicht denken kann, aber in Bezug auf Gott, die Wahrheit, die tieferen Dinge, das tiefere Wesen der Wahrheit, das ist ihnen verborgen. Dabei gaben sie vor, weise zu sein und wurden zu Törichten, steht hier in Vers 22. Sie wurden töricht. Töricht ist der Mensch, der nicht mit der Realität rechnet. Der lebt am Leben vorbei. Das ist genau das, was Sie uns vorwerfen. Sie sagen uns, ihr lebt am Leben vorbei. In Wirklichkeit leben Sie am Leben vorbei. Das ist gerade das Gegenteil. Weil Sie mit der Realität Gottes nicht mehr rechnen. Das zerstört den Menschen. Vers 23. Sie vertauschten die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes mit einem Bild. Anstatt also die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes anzubeten, sich an ihn zu wenden, wenden sie sich an ein Bild, ein Abbild, eine Götze, eine Ähnlichkeit von vergänglichen Menschen, von Vögeln, Vierfüßlern, kriechenden Tieren, also Bilder, die so ähnlich aussehen wie Menschen, aber eben nur Bilder sind. Und wie Vögel und wie Tiere und so weiter. In England übrigens wurde vor kurzem das Druidentum zur Religion erhoben. Haben Sie das mitbekommen? Jetzt in den Nachrichten. Also jetzt ist das Druidentum, also totaler Götzendienst, in England gilt als anerkannte Religion. Sie vertauschten. Das heißt nicht notwendigerweise, dass sie das bewusst taten, nicht notwendigerweise wissend, sondern man hat sich seine eigene Philosophie zurechtgebastelt, weil man Gott abgelehnt hat, bastelt man seine eigene Philosophie zurecht und erklärt sich die Welt irgendwie anders. Also tauscht man den Gott, den wahren Gott aus mit dem Fantasiegebäude. Bestehend aus Götzen oder irgendetwas. Götzen in irgendeiner Weise. Also zuerst Gott nicht akzeptieren,
dann Gott nicht anerkennen, Anerkennung geben, ihm nicht Dank geben,
dann eigene Gedanken sich machen,
eine eigene Philosophie sich entwickeln und dann ist das dieser neue Gott.
Denn jeder Mensch braucht einen Gott. Das wissen Sie mittlerweile, das weiß man mittlerweile, das ist, man nennt das das metaphysische Bedürfnis des Menschen. Das wird so in der Wissenschaft, heißt das so. Ja. Jeder Mensch hat ein metaphysisches Bedürfnis, das heißt, er hat ein Bedürfnis nach irgendwas Übersinnlichem, nach irgendetwas über sich. Dann gehen wir weiter. Drittens, also ja, Arabisch 3, die zweite Begründung. Arabisch 1 war Vers 18, Arabisch 2 war Vers 19 bis 23, die erste Begründung, warum Gottes Zorn offenbar ist über den Menschen. Hier die zweite Begründung, Vers 24 bis 32. Der Mensch ist infolge seiner Sünde dahingegeben. Möchte wieder jemand vorlesen, bitte? Also der Mensch ist jetzt, wird jetzt dahingegeben. Dreimal wird es hier gesagt, darum gab Gott sie dahin.
Das ist die nächste Stufe. Gott, das heißt, Gott lässt sie laufen. Gott hält sie nicht mehr zurück. Gott lässt sie frei weiterlaufen in diese Richtung. Und das zerstört den Menschen und die Menschheit.
Dahingeben heißt also loslassen, ja, in dem Sinne, dahingeben. Gott überlässt sie ihrem eigenen Willen, aber auch dafür wird Gott sie richten, dass sie nicht umgekehrt sind, sagt der Apostel. Gott lässt sie dahin, Gott lässt sie laufen, sodass sie den Gelüsten ihrer Herzen nachlaufen.
Die Herzen, das ist das Innere des Menschen. Das heißt, er lässt sich jetzt leiten von seinem Inneren, das heißt von dem, was er im Kopf hat, was er sich vorstellt, was er möchte, wonach er Lust hat.
Er lebt eigentlich nach Lust und Laune. Gott lässt ihn laufen. Gab sie dahin in die Unreinheit. In die Unreinheit hinein. Lässt sie immer tiefer in die Unreinheit hineinlaufen, dass sie ihre Leiber untereinander verunehrten. Jetzt geht es so weit dann sogar, dass der Mensch den Leib verunehrt. Der Leib, der ja ein Tempelheiligtum Gottes sein sollte,
von daher eine sehr wichtige Rolle spielt. Wir werden noch sehr viel über den Leib in Römerbrief zu lesen bekommen.
So dass sie ihre Leiber untereinander verunehrten. Jetzt wiederholt er nochmal, sie, die die Wahrheit Gottes mit Lüge vertauschten. Das hat er vorher schon gesagt, sie haben ein Bild gemacht. Das Wahre wurde mit Lüge vertauscht. Sie haben das Geschöpf verehrt statt den Schöpfer, der in Ewigkeit gelobt ist,
von den Engeln, von den anderen Wesen, in Ewigkeit gelobt, in alle Ewigkeit der Zukunft gemeint. Ja?
Und so sollte es sein, deshalb sagt er hier Amen. So soll es auch sein. Amen. Amen heißt, so soll es sein. Vers 26, deswegen gab Gott sie dahin in schändliche Leidenschaften,
in Homosexualität. Das erleben wir heute in einem ungeahnten Ausmaß. Vor kurzem hat mir vor zwei Tagen, mein Bruder gesagt, die Schulbücher, ich habe das gar nicht gewusst, die Schulbücher, die neuen Schulbücher, Sexualkunde, wird den Kindern gezeigt, dass das ganz normal ist, dass Mann mit Mann und Frau mit Frau. Das lernen die kleinen Kinder in der Schule, dass das normal ist. Es wird ihnen im Sexualunterricht beigebracht. So weit sind wir.
Also hier, sie haben den natürlichen Umgang verlassen und den unnatürlichen und vertauscht mit dem unnatürlichen Umgang. Das heißt, nicht alle, nicht jeder Mann hat es getan, aber die Menschheit als solches ist in diese Richtung gegangen. Und brauchen hier nicht lange verweilen. Wir wissen, überall dort, wo Homosexualität kam, kam dann auch ein Gericht. Gott hat oft eingegriffen, lokal, Sodom und Gomorra, im Richterbuch, Kapitel 19, glaube ich. Gott hat eingegriffen, aber jetzt wird es global. Es geht dann immer weiter, bis wir dort sind, wo wir heute schon fast stehen. Dass es global sein wird. Und Vers 28, wie sie es nicht für gut zu heißen, also für richtig, für gut achteten, Gott in Erkenntnis zu haben. Paulus drückt sich hier für unsere Verhältnisse ziemlich schwierig aus. Was heißt das? Sie haben es nicht gut geachtet, Gott in Erkenntnis zu haben. Wahrscheinlich ist damit gemeint, sie haben es nicht für gut geachtet, Gott kennenzulernen. Eine Beziehung, übrigens, das Wort Erkenntnis hat auch etwas mit Beziehung zu tun. Also sie haben es nicht für gut geachtet, eine Beziehung mit Gott zu haben. Adam erkannte Eva, aus dem Hebräischen her, ist Erkennen mehr als nur jemand kennenlernen. Es ist eine persönliche, tiefe Beziehung haben mit jemandem. Der Mensch hat es nicht für gut erachtet. Nein, das ist nichts Besonderes, ist nicht gut. Und deshalb hat Gott sie dahin gegeben. Und jetzt ist ihr Denken verwerflich geworden. Also so, dass das Denken nicht mehr gut zu heißen ist. Ihr Denken ist verwerflich, ist schlecht geworden. Sodass sie jetzt tun, was sich nicht geziemt. Interessant, wie Paulus hier das sagt. Zu tun, was sich nicht geziemt. Es gibt Dinge, die sich geziemen und es gibt Dinge, die sich nicht geziemen. Und Paulus rechnet damit, dass die Römer Christen wissen, was sich geziemt und was sich nicht geziemt. Dass die noch gesund sind im Denken. Je kranker der Mensch wird, desto schwieriger wird es, dass er überhaupt noch weiß, was sich geziemt und was sich nicht geziemt. Es ist ja interessant, dass heute auch unter Christen eine Diskussion ist darüber, was geziemt sich und was geziemt sich nicht. Was ist eigentlich gut und was ist nicht gut? Was ist schön und was ist nicht schön? Was klingt gut und was klingt nicht gut? Paulus setzt es voraus, dass Christen da eigentlich sensibel sein sollten dafür. Und man wird nur durch das Wort Gottes sensibel. Es ist nur das Wort Gottes, das uns hier klar macht, was sich geziemt und was sich nicht geziemt. Das Wort Gottes und der Heilige Geist, der jetzt in uns wohnt und durch das Wort Gottes arbeitet und wirkt. Also wenn jemand heute nicht mehr weiß, was sich geziemt, was sich nicht geziemt, dann muss er wieder die Bibel lesen. Und er muss alles lesen, muss die ganze Bibel lesen. Wir sind heute in einer Zeit, wo kein allgemeiner Konsens mehr ist, keine allgemeine Übereinstimmung mehr unter Christen, was sich gehört und was sich nicht gehört. Was ist schändlich und was ist nicht schändlich? Ja?
Der eine sagt, ja, für mich ist das schändlich und das, für mich ist jenes nicht, jenes schändlich, aber das nicht. Und das geht nicht. Paulus rechnet damit, dass die Christen, die sollten das wissen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist der Grund der, dass die Schrift nicht mehr der alleinige Maßstab ist. Da hat man sich von weltlichen Maßstäben prägen lassen, zu viel prägen lassen.
Wir sollten uns ja gar nicht prägen lassen von der Welt. Also hier wichtig, dass das Gottes Wort uns prägt, sodass wir wieder richtig empfinden und auch merken, was sich geziemt und was sich nicht geziemt. Hier, diese Menschen sind also dahingegeben in einem verwerflichen Denken. Es geht um das Denken, merken wir wieder. Hier das griechische Wort heißt hier Nous. Und Nous ist eigentlich der Sinn, mit dem der Mensch denkt. Im Deutschen haben wir kein Wort eigentlich dafür. Verstand ist zu wenig. Vernunft ist zu wenig. Es ist der Sinn, mit dem der Mensch denkt. Der Engländer hat ein Wort, das heißt the mind. Mind. Das passt.
Der Sinn, also in einem verwerflichen Sinn des Denkens, hat Gott sie dahingegeben. Das heißt, ihr Denken ist verkehrt geworden. Sie tun jetzt Dinge, was sich nicht geziemt. Vers 29. Und jetzt zählt er Dinge auf, eine Liste. Und er sagt zuerst, erfüllt mit aller Ungerechtigkeit. Und mittlerweile wissen wir schon, Ungerechtigkeit ist Sünde. Ungerechtigkeit heißt nicht richtig sein, nicht recht sein vor Gott, wie man vor Gott recht sein sollte. Und dann zählt er ganz konkrete Sünden auf. Die Menschen sind erfüllt, er sagt hier, erfüllt mit, und dann zählt er das auf. Erfüllt heißt davon bestimmt. Ob man jetzt erfüllt ist von dem Heiligen Geist oder ob man erfüllt ist mit Unzucht, da wird man von etwas bestimmt, ja? Entweder so oder so. Erfüllt mit Bosheit, erfüllt mit Habsucht. Das prägt einen, das leitet einen im Denken. Das ist gemeint. Nicht, dass jeder bis zum äußersten Maße jetzt habsüchtig ist. Nein, aber sein Denken ist zerstört und er geht jetzt in diese Richtung mit Schlechtigkeit. Neid und so weiter, Streiten. Hier das Wort Flüsterer kommt hier vor. Flüsterer, das sind heimliche Verleumder, oder? Etwas, wo man hinter dem Rücken von dem anderen etwas sagt über den anderen, was nicht richtig ist. Üble Nachrede betreiben, laut oder leise. Flüsterer sind leise und die üble Nachrede betreiben, das ist allgemein. Gotthasser. Gott hassen heißt Gott nicht an erste Stelle setzen. Hassen heißt nicht unbedingt emotionell hinter jemand her sein, sondern hassen, das im Hebräischen ist es auch so, das Wort hassen heißt, wird in manchen Zusammenhängen ganz einfach so verwendet, als das heißt zurückstellen. Wenn einer zwei Frauen hat, eine geliebte und eine gehasste, heißt es im 5. Mose irgendwo, 22. Hat jemand zwei Frauen, die eine liebt und die andere hasst, das heißt aber nicht, dass er sie emotionell hasst und verfolgt und ihr Böses tut. Nein, er hat sie einfach zurückgestellt. Die andere hat er vorgezogen. Wer nicht Vater oder Mutter hasst, das heißt, wer etwas mehr liebt als mich, ja, der ist meiner nicht würdig. Wenn es um die Frage geht, du musst wählen zwischen Christus oder die Eltern, was stellst du an die erste Stelle? Und du nimmst Christus an die erste Stelle, dann heißt es, das, was du an die zweite Stelle setzt, das, was du zurücksetzt, ist so viel wie Hasse. Nicht emotional, sondern nur in der Priorität sozusagen. Hier auch Gott hasse, zuerst mal einfach Gott wird zurückgestellt. Später dann kannst du tatsächlich zu einem Hass gegen Gott werden, auch im emotionellen Sinne. Frech. Frech hat was zu tun mit Gewalttätigkeit. Es fängt aber mit Sprechen an, oder? Mit dem Reden, mit Worten. Und dann wird es schlimmer. Es steigert sich. Frechheit. Hochmütige, Prahler, Erfinder böser Dinge. Also man denkt sich Dinge aus, böse Dinge. Den Eltern ungehorsamen. Interessant, dass er das hier so extra erwähnt. Den Eltern ungehorsamen. Unverständige, Vers 31 heißt, sind solche, die sich nicht sagen lassen, die in ihrem Denken stur sind, nicht verständig eben. Treulos, ohne natürliche Zuneigung.
Liebe, ohne natürliche Liebe. Das Wort hierfür, Liebe, ist ein anderes Wort als sonst. Hier heißt das griechische Wort Storge, natürliche Liebe, natürliche Zuneigung. Sogar das nimmt ab und so weiter. Unbarmherzig. Das heißt, unbarmherzig heißt, dass man sich nicht einfühlt in den anderen, in den Hilflosen. Vers 32, die, nachdem sie die Rechtsforderung Gottes, das, was Gott für gerecht und richtig erklärt und Gott, was Gott haben möchte als gerechte Forderung, das haben sie nicht erkannt. Nachdem sie das von Gott geforderte, richtige, erkannt haben, sie haben es also erkannt, sie wissen eigentlich, was richtig wäre, dass die, die durch solches Tun des Todes würdig sind, des ewigen Todes würdig sind, tun sie es nicht allein, sondern haben auch Gefallen daran, an denen, die es tun. Ich denke, der Text ist sehr klar. Ich denke, wir brauchen hier nicht näher drauf eingehen. Sind hier noch Fragen dazu oder Gedanken? Kapitel 2. Die zweite Gruppe, das war jetzt also der offensichtlich abtrünnige Mensch zuerst. Jetzt die zweite Gruppe, B, groß B, der moralisch hochstehende Mensch. Der ist natürlich schnell da, andere zu richten. Ich möchte wieder bitte jemand vorlesen, die Verse 1 bis 5. Danke. Man könnte noch den ersten Teil von Vers 5, ja, gehen wir mal so weit, ist gut. Also, der moralisch hochstehende Mensch, der jetzt andere richtet, jetzt kommt er dran, sozusagen. Das Erste, was er hier sagt, auch dein Gericht ist sicher. Auch dein Gericht ist sicher, wenn du so einer bist. Also der richtende Mensch, er ist schuldig. Und Paulus beginnt mit dem Wort darum, und wenn wir darum lesen, müssen wir immer fragen, warum? Weil er letztlich dasselbe tut, aber nur nicht offensichtlich. Und vielleicht auch nicht so oft, aber das ändert nichts daran, er ist schuldig. Darum, du bist nicht zu entschuldigen, o Mensch, jeder, der richtet, jeder, der über den anderen hergeht. Wenn wir vorher Vers 18 gelesen haben und Vers 18 bis zum Ende des Kapitels, dann ist das nicht die Beschreibung einer viel schlimmeren Gruppe und jetzt kommen die weniger Schlimmeren dran. Nein, es geht um die Menschen schlechthin. Aber da gibt es solche und solche. Gott hat alle Menschen als schlimme Sünder aufgedeckt. Jeder ist letztlich ein Mörder, jeder ist letztlich ein Lügner und so weiter. Das sind wir Menschen, so sind wir Menschen, sagt Paulus. Das ist eigentlich unser Wesen. Bei dem einen sieht man es gleich, bei dem anderen sieht man es nicht, aber er hat es im Herzen. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Warum? Denn du, der du richtest, du tust eigentlich genau dasselbe. Nur sieht man es nicht. Du bist auch so einer. Aber wir wissen, dass das Gericht Gottes nach der Wahrheit ist, über die, die solches tun. Oder nach Wahrheit, müsste man ganz streng übersetzen. Also wahrheitsentsprechend, wahrheitsgemäß. Das Gericht Gottes ist wahrheitsgemäß. Es ist ein wahrheitsgemäßes Gericht, das Gott hier ausüben wird. Rechnest du aber damit, o Mensch, der du die richtest, die solches tun und dasselbe verübst, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst?
Du hast keine Chance, du wirst nicht entfliehen. Du kommst genauso dran. Vers 4 und 5. Das Schlimme kommt noch dazu, dass der Mensch, der andere richtet, nicht bußfertig ist. Die anderen, die sind böse, und jetzt kommt er als Richter. Wenn er aber die anderen richtet, und sich nicht selber richtet, dann ist er unbußfertig. Das sagt er hier. Verachtest du den Reichtum seiner Freundlichkeit, seiner Güte, seiner Gütigkeit? Verachtest du den Reichtum seiner Freundlichkeit und seiner Geduld?
Das griechische Wort hier, Gott hält sich zurück, oder? Gott hält sich immer noch zurück. Deshalb seines an sich Haltens. Schwierig zu übersetzen im Deutschen.
Sind es ein paar Wörter, die man da, die wir nicht so gewohnt sind. Also, verachtest du den Reichtum seiner Freundlichkeit und seines Zurückhaltens, seines an sich Haltens? Gott hält sich die ganze Zeit zurück mit seinem Gericht. Und seiner Geduld, seiner Langmut. Nicht wissend, dass die Freundlichkeit Gottes dich zur Buße leitet. Es ist die Güte Gottes, Gottes Liebe, die zur Umkehr lenkt. Gott will Umkehr. Nicht so, dass wenn Gott Liebe ist, dann ist alles egal, wie wir leben. Er liebt uns ja ohnehin. Nein. Gottes Liebe will uns zur Heiligkeit führen. Gottes Liebe will uns zur Umkehr führen, zur Umkehr bringen. Daher soll man die Liebe Gottes nicht missverstehen. Wenn die Sonne uns, jemand hat gesagt, Gott lässt die Sonne scheinen über die Guten und über die Schlechten, oder? Und über die einen, die sich abwenden von Gott, scheint die Sonne Gottes auf den Rücken. Aber sie scheint, um ihn zur Umkehr zu bringen. Wenn das nicht mehr geht, dann muss Gott andere Sprache verwenden. Offenbarung 9. Da kommt dann das harte Reden Gottes, das Gerichtsreden Gottes, soll die übrigen, die dann noch übrig bleiben, sollen sie zur Umkehr leiten. Also wenn Gottes Liebe nicht mehr hilft, dann kommt Gottes Strenge. Und dann lässt Gott Katastrophen zu, damit die Überlebenden zur Umkehr kommen. Lukas 13 spricht der Herr Jesus davon. Gab es einige Unfälle, oder ein Turm fällt um auf so und so viele Leute und sind alle gestorben. Schrecklicher Unfall. Und Jesus sagt, glaubt nicht, dass diese Leute, das waren die Bösen und ihr seid die Guten. Nein, das ist deshalb geschehen, damit ihr umkehrt. Wenn ihr nicht umkehrt, geht es euch schlimmer. Geht es euch genauso und Gott wird euch richten. Also, zurück. Vers 5. Nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen häufst du dir selbst Zorn auf, am Tage des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Das ist der Tag des Zorns, an dem der Herr Jesus Christus wiederkommt, beziehungsweise der Tag, an dem dann alle Menschen gerichtet werden, am jüngsten Gericht. Also, so denkt Gott über einen Menschen, der richtet. Er muss wissen, dass der moralische Mensch im Wesen genauso sündig ist wie der andere, bei dem man es offensichtlich sieht. Und er muss wissen, dass Gottes Liebe nicht zu verwechseln ist damit, dass Gott alles dulden würde. Und er muss wissen, dass es ein Gericht Gottes gibt und dass er sich Schuld anhäuft, Gericht anhäuft. Weiter. Sein Gericht ist gerecht, sagt er. Gott sagt hier im Vers 5 am Ende, das Gericht dieses Menschen ist gerecht. Würde jemand lesen, Vers 5 haben wir schon gelesen, Vers 6 bis 11.
Wer einem jeden vergelten wird nach seinen Werken, denen, die mit Ausharren in gutem Werk Herrlichkeit Ehre und Unverweslichkeit suchen mit ewigem Leben. Aber denen, die aus der Streitsucht sind und der Wahrheit im Unglauben nicht gehorchen, der Ungerechtigkeit aber gehorchen mit Grimm und Zorn. Bedrängnis und Angst auf jede Seele des Menschen, die das Böse ausführt, eines Juden auf sie zuerst und auf eines Griechen. Aber Herrlichkeit und Ehre und Friede sei auf jedem, der das Gute wirkt, einem Juden auf ihn zuerst und auch auf einen Griechen. denn es ist kein Ansehen der Person bei Gott.
Danke. Ja, der Text ist recht klar. Gott wird jedem vergelten nach Werken. Gericht geschieht immer nach Werken. Immer. Das ist ein Prinzip. Ja? Gericht geschieht nach Taten. Deshalb können Babys, die noch nicht gesündigt haben, nicht gerichtet werden. Es sind keine Taten, also nicht abgeurteilt werden, verurteilt werden. Es sind keine Taten vorhanden. Taten, meine Werke, meine ich jetzt Werke mit Wort und mit Hand und Fuß, mit den Gedanken, sind alles Werke. Gott wird einem jeden vergelten nach seinen Werken. Und jetzt wird das wirklich geklärt. Die einen, die jetzt Gutes getan haben, mit Ausharren, nach Herrlichkeit und Ehre und unverweslich nach den ewigen Dingen getrachtet haben, die bekommen ewiges Leben. Wie sie dazu gekommen sind, dass sie solche Menschen wurden, die nach dem Ewigen trachten, und so, das ist jetzt nicht die Frage. Das behandeln wir später. Aber Tatsache ist es, dass solche Menschen, die dazu gekommen sind, dass jetzt Gutes hervorgebracht wird aus ihrem Leben, dass sie das nur durch Christus können und so weiter, das ist jetzt nicht das Thema. Er will hier nur das Gerichtsprinzip zeigen. Die einen bekommen ewiges Leben, die anderen, die aus Streitsucht sind, oder aus der Streitsucht sind, also das ist ihr Wesen, oder? Der Wahrheit nicht gehorchen, stattdessen der Ungerechtigkeit gehorchen. Ungerechtigkeit wieder Sünde. Denen wird vergolten mit Grimm und Zorn. Das Zorngericht Gottes. Vers 9. Jetzt kommen die anderen zuerst. Die zweiten kommen jetzt zuerst. Bedrängnis, Angst auf jede Seele, also jeder Einzelne. Jede Seele, das heißt jeder, hier die Seele des Menschen, das heißt die Person, die Persönlichkeit des Menschen. Es geht um die Persönlichkeit, die Person des Menschen, die wird gerichtet. Die das Böse ausführt. Auf den Juden und auf den Griechen. Hier wieder Juden und Griechen, also hier Juden und Nichtjuden einfach. Griechen stehen hier für die Nichtjuden. Und jetzt wieder die andere Seite. Aber Herrlichkeit und Ehre und Friede sei auf jedem, der das Gute wirkt, einem Juden und auf einem Griechen. Egal, wie er dazu gekommen ist, das ist nicht das Thema jetzt. Also Paulus lehrt keine Werksgerechtigkeit. Er lehrt nur, was das Gerichtsprinzip ist hier. In Kapitel 4 wird klar, und Kapitel 3 auch noch wird klar, dass es nicht durch Werke, dass man der Mensch nicht von sich heraus diese Werke erwirken kann. Denn es ist kein Ansehen der Person bei Gott. Gott ist unparteiisch und doch denkt so mancher Mensch, ja, bei mir macht Gott eine Ausnahme. Und dann erlaubt man sich das eine und das andere. So schlimm ist es nicht bei mir, oder? Hier also ein Text, der sehr wichtig ist für die Evangelisation. Das muss gelehrt werden. Wenn wir evangelisieren, dann soll man nicht lernen, komm zu Jesus, er wird dir alle deine Sünden vergeben. Zuerst muss das gelehrt werden, was das Gerichtsprinzip, dass es ein Gericht gibt, dass es eine ewige Bestrafung gibt. Es wird heute nicht mehr klar verkündigt, dass es eine ewige Hölle gibt. Zorn und Grimm. Gut. Sind hier Fragen dazu, zu diesen Versen? Wir gehen hier ein bisschen zügiger vor, weil wir die Zeit brauchen für später. Es wird noch heiß. Aber wenn Fragen sind, bitte einfach melden. Wir haben 2 Stunden, stimmt das? Wir machen nach 1 Stunde Pause. Wie ist das gedacht?
Ja, jetzt können wir machen.
Gut, machen wir jetzt die Pause. Danke. Das Gericht, es geht ja immer noch um den richtenden Menschen. Wir haben gesagt, sein Gericht ist gewiss, Verse 1 bis 5. Sein Gericht ist gerecht, Verse 5 bis 11. Und sein Gericht, drittens jetzt, sein Gericht hat einen doppelten Maßstab. Es gibt hier einen doppelten Maßstab für das Gericht. Und dieser doppelte Maßstab wird uns jetzt gezeigt, Verse 12 bis 16. Möchte jemand bitte vorlesen? Danke. Jetzt wird uns dargestellt, aufgrund von was Gott einmal richten wird. Maßstäbe des Gerichts. Es gibt einen Maßstab des Gerichts, der wurde auf Steine geschrieben, die 10 Gebote. Und es gibt einen anderen Maßstab des Gerichts, der wurde in Herzen geschrieben, ins Innere des Menschen. Übrigens, das Herz, das ist das Denken. Bei den Juden und auch im Alten Testament überhaupt, auch im Neuen Testament, ist das Herz das Innere des Menschen. Das ist das Schaltzentrum des Menschen. Dort ist das Herz wird regiert vom Denken. Das ist das Entscheidende im Herzen. Dort werden die Entscheidungen getroffen, dort wird geplant, dort wird und so weiter. Da unternimmt man etwas. Also im Denken. Wir denken oft, wir sagen immer, ja, der hat es im Kopf, aber nicht im Herzen. Das ist, so denkt der Grieche nicht und auch nicht, das ist nicht neutestamentliches Denken. So denkt, also ich meine jetzt der Jude, das hebräische Denken ist nicht so. Das Herz, das ist einfach das Innere des Menschen. Und in dieses Herz hinein ist etwas geschrieben. Also schauen wir uns die Verse an. Zuerst spricht er von dem, was auf Steinen geschrieben ist, das Gesetz Gottes. Denn so viele ohne Gesetz, also ohne dieses göttliche Gesetz, diese 10 Gebote, die 10 Gebote nicht haben und trotzdem sündigten, die werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Nicht alle Menschen haben die 10 Gebote gehabt. Die Juden haben die 10 Gebote bekommen zuerst und die Heiden nicht. Die jetzt ohne Gesetz sündigten, werden ohne Gesetz verloren gehen. Übrigens, das Wort für verloren gehen heißt ganz streng genommen eigentlich ins Verderben gehen. Apollimi auf Griechisch, also ins Verderben gehen. Menschen, die sündigten, gehen ins Verderben. Und so viele im Gesetz, also im Gesetz drinnen sind, ja, also das sind die Juden. So viele im Gesetz sündigten, werden durch das Gesetz gerichtet werden. Hier haben wir 2 Maßstäbe. Die eine werden ohne Gesetz, aber sie werden trotzdem verloren gehen. Er wird gleich darauf noch eingehen. So viele im Gesetz sündigten, werden durch das Gesetz gerichtet werden, denn nicht die Hörer des Gesetzes sind vor Gott gerecht, sondern die Täter des Gesetzes werden gerechtfertigt werden. Wenn man weiß, was das Gesetz sagt, aber nicht tut, dann geht man ins Verderben, wird man gerichtet. Wer das Gesetz tut, der wird gerecht. Das ist ein Gerichtsprinzip. Wer bleibt in alledem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, der lebt, oder? Tu dies und lebe. Wer das Gesetz hält, lebt. Nun wissen wir aber, das wird uns auch nachher in den nächsten Kapiteln gleich gesagt werden, dass niemand das Gesetz hält. Das ist ein anderes Problem. Aber grundsätzlich gilt, wer das Gesetz hält, der hat Leben, der wird gerechtfertigt, so sagt er. Das heißt, der steht nicht als Täter da, als Straftäter da. Nein, der ist gerechtfertigt. Er ist gerecht. Es gibt also zu dieser Kategorie von Menschen, die das Gesetz tun, gibt es ohne Christus niemanden. Keiner von euch tut das Gesetz, sagt der Herr Jesus, Johannes 7. Keiner von euch tut das Gesetz. Saul hat auch so gebetet. Kein Mensch ist der vor Gott gerecht ist, der das tut, der nicht sündigt. Vers 14. Denn. Ja, worauf bezieht sich jetzt das Denn? Paulus ist manchmal ein bisschen kompliziert mit seinen Sätzen. Manchmal schiebt er etwas ein und das muss man dann in der Übersetzung mit einer Klammer machen. Es scheint so, es ist ein bisschen schwierig für den Übersetzer hier, es scheint so, dass Vers 12 ist der entscheidende Satz. Vers 12 heißt, so viele ohne Gesetz sündigen, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. So viele im Gesetz sündigen, werden durch das Gesetz gerichtet werden. Dann gibt es eine Einschaltung und in Vers 16 wird gesagt, wann dieses Gericht stattfinden wird, oder? An dem Tage, an dem Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird, gemäß meiner guten Botschaft. Und in diesen Sätzen dazwischen, also in Vers 13, 14 und 15, wird jetzt etwas erklärt. Zuerst in Vers 13 hat er erklärt, warum die, die im Gesetz sündigten, warum die gerichtet werden. Ja, weil das so ist. Das Gesetz hören allein genügt nicht. Du musst das Gesetz tun. Das ist uns klar und das ist auch dem Juden klar. Und jetzt, wie ist das mit den Heiden? Vers 14. Warum gehen denn die verloren, obwohl sie kein Gesetz haben? Denn wenn die Heiden, ja, die, die von den Völkern sind, die das Gesetz nicht haben, von Natur aus das tun, was das Gesetz fordert, dann sind diese sich selbst ein Gesetz. Immer dann, wenn Heiden das Gesetz tun, sind sie sich selbst das Gesetz, denn er sagt dann weiter, Vers 15, welche das Werk des Gesetzes geschrieben in ihren Herzen aufweisen. Also sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben steht. Sie bringen zum Ausdruck das, was das Gesetz erfordert. Das Werk des Gesetzes, das heißt das, was das Gesetz erfordert, das, was das Gesetz eigentlich will, worauf das Gesetz hinaus will, das bringen sie zum Ausdruck. Also immer dann, wenn Heiden, die das Gesetz nicht haben, von Natur aus das tun, was im Gesetz verlangt wird, dann beweisen sie, dass das, was das Gesetz will, dass genau das, dass sie das zum Ausdruck bringen, dass sie das tun. Und was will das Gesetz, dass wir tun? Es geht letztlich um die Liebe. Das haben wir schon heute einmal kurz betrachtet. Geschrieben in ihrem Herzen. Wir gehen jetzt ein bisschen auf diese Verse ein. Geschrieben in ihren Herzen. Das heißt in ihrem Inneren. Ganz genau gesagt in ihrem Gewissen. Also in ihrem Inneren ist etwas geschrieben worden, in ihrem Herzen, in ihrem Inneren ist etwas geschrieben worden, das ihnen mitteilt, was man tun müsste, dass man lieben sollte. Das ist eine Form von Gesetz, das in ihnen hineingeschrieben ist. Es ist etwas, was im Einklang mit dem Gesetz Mose ist. Es gibt also in dem Menschen ein Mitwissen. Jeder Mensch hat etwas in sich, das im Einklang mit dem Gesetz Mose ist, das ihm sagt, eigentlich müsstest du jetzt so und so handeln. Die Bibel nennt das ein Mitwissen. Der Mensch hat in seinem Inneren ein Mitwissen. Im Griechischen heißt das Synaedesis, heißt mit, heißt Syn, und Aedesis heißt Wissen. Wir übersetzen es heute mit Gewissen. Aber es ist genau das gleiche Wort. Auf Lateinisch heißt es auch so. Mitwissen, conscientia. Es ist ein Wissen, das der Mensch zusammen mit dem Gesetz hat. Es steht in Einklang mit dem Gesetz Gottes. Ich weiß genau, was Gott eigentlich wollte. Es geht letztlich um die Liebe. Das ist die Zusammenfassung des Gesetzes. Der Mensch weiß es. Es heißt hier, indem ihr Gewissen mitbezeugt. Erstens, indem ihr Gewissen mitbezeugt. Das heißt, das Gewissen ist irgendetwas, das dem Menschen etwas bezeugt. Das heißt, es rührt sich, es spricht innerlich, spricht dieses Gewissen zu ihm und sagt ihm etwas, gibt ihm eine Botschaft. Indem zwischen ihnen wechselweise die Gedankenurteile entweder anklagend sind oder sich entschuldigen. Das sind zwei Möglichkeiten, oder? Es gibt im Gewissen etwas, das bezeugt, das spricht. Und jetzt gibt es da im Herzen Gedankenurteile, das heißt, es gibt Gedanken, ja, der Mensch beurteilt etwas innerlich. Der Mensch ist wie wenn er zwei Urteile in sich hat. Einmal eine Stimme sagt, Ah, das ist schon gut so. Das war schon richtig. Dann sagt, nein, das war nicht richtig. Du bist schuldig, das war nicht richtig. Nein, das ist schon richtig. Das ist schon. Und jetzt gibt es innerlich einen Zwiespalt und der Mensch gibt innerlich mit sich selber, redet er mit sich selber. Die eine Stimme sagt, das war gerechtfertigt, dass du jetzt diesen Menschen getötet hast. Und er sagt, nein, das hättest du nicht machen dürfen. Das entspricht nicht der Liebe. Du hast dem anderen Menschen das Leben genommen. Die Gedanken, Urteile klagen an und die anderen entschuldigen sich. Das sind also zwei Stimmen da. Zwei Urteile eigentlich. Und deshalb wissen die Nichtjuden um das Wesen des Gesetzes. Sie wissen dieses Grundgesetz, ich sollte lieben zum Beispiel. Ich sollte für die Wahrheit sein. Ich sollte nicht die Unwahrheit sagen. Ich sollte dem nicht betrügen. Wenn ich etwas tue, das ich nicht tun soll, dann meldet also etwas in mir, wie wenn es ein Fremder in mir drinnen wäre. Und dann gibt es eine Diskussion, eine innerliche Diskussion. Und das Gewissen bezeugt mit. Also einerseits sind Gedanken da, die in uns sind. Und andererseits ist das Gewissen da. Das Gewissen rührt sich genau dann, wenn es, wir sagen, wir haben ein schlechtes Gewissen. Es rührt sich genau dann, wenn wir merken, wir sind schuldig. Und aufgrund des Gewissens, das uns sagt, du bist schuldig, kommt das Gedankenurteil, das war nicht recht. Es kommt, also das Gewissen gibt mir den Eindruck, du bist schuldig, das war nicht richtig. Jetzt kommt der Gedankenurteil und klagt an, du bist schuldig. Jetzt kommt das andere Gedankenurteil und sagt, nein, das war schon richtig, so war gerechtfertigt. So gibt es also diesen inneren Zwiespalt im Menschen. Und diesen Zwiespalt hat der Mensch, ohne dass er das Gesetz kennt. Es ist natürlich die Frage, was macht er mit diesem Gewissen, wenn es meldet. Wenn das Gewissen meldet, kann man ja das Gewissen totschlagen, eben so lange sich entschuldigen, bis das Gewissen dann nicht mehr meldet. Dann wird das Gewissen, das wie ein sensibles Instrument ist, dann wird das stumpf und meldet nicht mehr. Oder man kann das Gewissen falsch einstellen oder umstellen. Polen, Umpolen, oder? Dann ist der Südpol der Nordpol oder der Nordpol der Südpol. Ja? Umpolen. Ja? Gut wird einfach schlecht, beziehungsweise schlecht wird einfach gut genannt. Ja? Dann ist es, das Gewissen wird dann durch falsche Lehre falsch gepolt und dann meldet es nicht mehr. Dann heißt die Lehre, es ist erlaubt, den Menschen zu töten. Ja? Dann plötzlich eine Lehre. Das heißt, der hat dann seine Theologie geändert, ja? Innerlich. Dieser Mensch. Also wenn Menschen Taten getan haben, gibt es Urteile darüber, entweder Urteile über die anderen Menschen oder auch Urteile über die eigenen Taten, es geht in beiden Richtungen. Und diese Urteile sind Anklage und Entschuldigung. Und diese Tatsache, dass das vorhanden ist, zeigt, dass in mir etwas geschrieben ist, dass in mir das Gesetz Gottes hineingeschrieben ist. Das will Paulus nur sagen, nur dieses, dass also das Gesetz in das Herz des Menschen geschrieben ist. Und hier ist der Beweis. Wenn von den Völkern, wenn Heiden, die das Gesetz nicht haben, von Natur aus das vom Gesetz Geforderte tun, sind die das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz. Das war richtig, das war gut, heißt es dann, oder? Das ist immer okay. Und sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes, das, was das Gesetz will, Liebe letztlich, dass das geschrieben ist in ihren Herzen. Indem ihr Gewissen mitbezeugt. Und in dem zwischen ihnen wechselweisen die Gedanken, Urteile, Anklagen oder Entschuldigen. Paulus will also nur das eine zeigen, dass es einen Maßstab gibt im Menschen, der ihm sagt, dass er gesündigt hat. Und nach diesem Maßstab wird Gott richten. Wir haben also hier zwei Maßstäbe. Das eine ist das Gesetz Mose und der andere Maßstab ist das Gewissen. Jetzt ist die Frage, ja, handeln jetzt die Menschen immer nach dem Gewissen, das tun sie immer das Gute nach dem Gewissen? Die Frage hat Paulus noch gar nicht geklärt. Das kommt in Kapitel 3. Wir müssen noch warten. Gut. Für uns ist jetzt wichtig, dass das Gericht einen doppelten Maßstab hat und dass das Gericht stattfinden wird an einem Tage, an dem Gott das Verborgene der Menschen, das Verborgene, das ist ja etwas im Verborgenen, das, was das Gewissen gemeldet hat, du bist schuldig und so weiter, die Gedanken, das Verborgene der Menschen wird Gott eines Tages richten durch den Richter Jesus Christus. Das ist die Botschaft des Paulus, das ist das Evangelium des Paulus. Also die das Gesetz nicht haben, haben also keine Entschuldigung. Sind Fragen dazu?
Ja.
Ja.
Das Gesetz sind aber nicht identisch.
Sind nicht identisch.
Das sind auch nicht die gleichen Maßstäbe.
Nicht identisch. Aber das ist in gewissem Maßen im Einklang, die Summe des Gesetzes, das ist das Gleiche. Der Mensch weiß, er sollte lieben. Er sollte nicht das Böse tun. Das schon. Natürlich die Details nicht, ist klar. Ganz klar. Aber Paulus sagt später dann, die Summe des Gesetzes ist die Liebe. Zum Nächsten die Liebe zu Gott.
Gott wird dann nach dem Maßstab des Gesetzes richten.
Nach dem Maßstab des Gesetzes wird er den richten, der das Gesetz hatte. Und wer kein Gesetz hatte, der kann er nicht nach dem Maßstab des Gesetzes richten, in dem Fall, weil dieser Mensch das Gesetz ja nicht hatte. Gott wird also nach dem Licht richten, nach dem, was der Mensch hatte. Und er hatte zwei Lichter. Das Licht der Schöpfung. In der Schöpfung erkennt er einen Gott, einen Schöpfer. Und das zweite Licht ist das Licht des Gewissens, das ihm anklagte, dass er schuldig ist. Dass er gesündigt hat. Also insofern, wenn er einmal gesündigt hat, wenn der Heide ein einziges Mal gesündigt hat, hat er zu viel gesündigt. Denn Gott kann nicht eine Sünde ungeschehen machen, sozusagen, also einfach drüber hinweg blicken. Das geht nicht. Wenn ich einmal Ehebruch begangen habe, dann habe ich Ehebruch begangen. Ich kann nicht sagen, komm, einmal ist kein Mal. Nein. Deshalb ist das, was Paulus sagt, Leute, die Sache ist so ernst. Die Menschen ohne Evangelium, ohne Christus sind verloren. Das kommt jetzt noch. Ich greife vor, aber Er will nur beweisen und zeigen, dass der Mensch verantwortlich ist für seine Taten vor Gott, auch wenn er wenig weiß. Ja, wie ist es mit den Juden? Der weiß viel. Der Jude weiß sehr viel. Jetzt gehen wir zum Juden. Kapitel 2, Vers 17. Lesen wir Vers 17 bis Vers 24. Möchte jemand bitte den Text vorlesen.
Du bist Jude genannt und ruft auf den Gesetz und Vernunft Gottes und kennst den Willen und prüfst, was das Vorzügliche sei, da du aus dem Gesetz unterrichtet wirst. Bist auch überzeugt, selbst sei es ein Leiter der Blinden, ein Licht derer, die im Finsternis sind, ein Erzieher der Törichten, ein Lehrer der Müden, der die Form der Erkenntnis und der Wahrheit. Da du also einen anderen wärst, wärst du nicht dich selbst. Wenn du verkündest, dass man soll nicht stehlen, stiehlst du. Wenn du sagst, man soll nicht Ehebruch begehen, begehst du Ehebruch. Wenn du Götzen verabscheust, vergreifst du dich am Heiligen. Der du dich des Gesetzes rühmst, der unerst Gott durch Übertretung des Gesetzes, denn durch euch kommt es, dass der Name Gottes unter den
Danke. Also, der Jude steht auch unter dem verurteilenden Gericht Gottes, das wird die Botschaft hier sein. Der Jude, obwohl er so viel weiß, er steht trotz seiner Erkenntnis unter Gottes Gericht. Das ist hier die Aussage in diesen Versen 17 bis 24. Die erste Aussage, der Jude steht unter dem Gericht Gottes trotz seiner hohen Erkenntnis. Erkenntnis ist sehr gut. Es ist sehr gut, vieles über Gott zu wissen. Sehr wichtig, aber es ist nicht genügend. Die Erkenntnis als solche, der Jude rühmt sich, dass er eine große Erkenntnis hat, dass er Gott kennt, dass er hat das Gesetz, er ruht sich da auf dem Gesetz. Und er weiß, was Gottes Wille ist, Er kann wissen, was besser ist und was schlechter ist. Er kann, was ist vorzuziehen und was ist zu verwerfen. Was ist gut und was ist nicht gut, was Gott sagt. Und weil er weiß, was gut ist und was nicht gut ist, kann er natürlich auch andere unterweisen und sagen, schau, so da geht's lang, nicht da. Und es wird hier gesagt in Versen 19 und 20, du erziehst die Unweisen, die Törichten, du bist ein Lehrer von denen, die nicht viel wissen, oder? Und du hast die Form der Kenntnis und der Wahrheit im Gesetz. Die Form, das Äußere, und du hast die Wahrheit, das ist alles da im Gesetz. Du besitzt die Wahrheit. Ja. Aber das genügt nicht. Und interessant, wie Paulus hier spricht, er spricht jetzt auch das Gewissen des Juden. Merkt ihr diese Fragen, wie die gestellt sind? Der du also einen anderen lehrst, dich selbst lehrst du nicht? Der du verkündest, man soll nicht stehlen. Stehlst du? Ja, jetzt muss der Jude nachdenken. Ja, stehle ich? Der du sagst, man soll nicht Ehebruch begehen. Begehst du Ehebruch? Götzen, vergreifst du dich am Heiligtum? Und so weiter. Der du dich des Gesetzes rühmst, verunehrst du Gott durch Übertretung des Gesetzes? Jedes Mal, wenn ein Gebot Gottes übertreten wird, verachtet man Gott. Jedes Mal, jede kleinste Gesetzesübertretung sagt, Gott, ich weiß es besser als du, oder ich mache es jetzt einfach so, egal was du sagst. Jedes Mal. Jetzt wirkt er auf das Gewissen des Juden ein, oder? Paulus möchte zeigen, schau, der beste Jude fällt durch. Und dann kommt der klare Satz, oder Vers 24, durch euch Juden kommt es, dass der Name Gottes unter den Heiden gelästert wird. So steht es geschrieben im Alten Testament, zum Beispiel in Jesaja 52, Vers 5. Heißt es, beständig, jeden Tag wird mein Name verlästert. So, da redet er zu den Israeliten in diesem Kontext. Ja. Jesaja 52, Vers 5 oder Hesekiel 36, Vers 20. Als sie, die Juden, zu den Nationen, zu den Völkern kamen, wohin sie kamen, da entweihten sie meinen heiligen Namen, indem man von ihnen sagte, ja, was Volk sind sie? Und aus seinem Land sind sie gezogen. Überall, wohin sie kamen, entweihten sie meinen heiligen Namen. Schaut sich, das sind die, das Volk Gottes. Schau, wie die leben. Das hat schon angefangen bei Levi und Simeon. Levi und Simeon kommen in die Stadt, dort die Stadt Hemors, oder? Sichem, oder? Ja, Sichem. Kommen dorthin und sagen, ah ja, okay. Verbrüdern wir uns, also ihr müsst euch beschneiden lassen, müsst unsere Religion annehmen. Unsere Religion ist wichtig. Ja. Und im Namen der Religion bringen sie dann, also als solche, die sich zeigen, also wir sind religiöse Leute, oder? Und dann bringen sie das ganze Dorf um. Der Name Gottes wird verlästert. Also, der Jude steht unter dem gerechten Gericht Gottes trotz seiner Erkenntnis. Jetzt weiter, Vers 7, Vers 25 bis 29. Lesen wir das noch? Ja, möchte jemand vorlesen?
Eine Beschneidung ist wohl nützlich. Weil du der Väter des Gesetzes bist, ist deine Beschneidung Unbeschnittenheit geworden. Denn also die Unbeschnittenheit das Gerecht des Gesetzes befolgt, wird nicht die Unbeschnittenheit für Beschneidung gerechnet werden, die Unbeschnittenheit von Natur das Gesetz ausführt, die Richten, der du bei geschriebenen Gesetzen Beschneidung ein Überträger des Gesetzes bist. Denn nicht der es im Sichtbaren ist, ist Jude, doch ist die, die es im Sichtbaren ist, im Fleisch Beschneidung, sondern der es verborgen ist, ist Jude. Beschneidung ist die des Herzens, im Geist, nicht im geschriebenen Gesetz. Eine solche Logik ist nicht von Menschen, sondern von Gott.
Also welcher Jude ist ein wirklicher Jude? Hier, also der zweite Punkt hier, der Jude steht unter dem Gericht Gottes trotz seiner heiligen religiösen Handlungen. Wir haben zuerst gesagt, der Jude steht unter dem Gericht Gottes trotz seiner hohen Erkenntnis. Und hier, der Jude steht unter dem Gericht Gottes trotz seiner heiligen religiösen Handlungen. Und da ist die Beschneidung das Wichtigste. Trotz der Riten, trotz des Zeichens der Beschneidung, das Wichtigste, oder? Das wichtigste Bundeszeichen, das Zeichen des Bundes Gottes mit Abraham, ist die Beschneidung. Ja, die Beschneidung ist schon nützlich, dass du auch zu dem Bundesvolk gehörst, aber nur dann, wenn du das Gesetz tust. Und wenn du jetzt das Gesetz übertrittst, bist ein Übertreter geworden, dann hilft dir deine Beschneidung nichts, denn du bist ein Sünder. Persönlich hilft dir die nichts, die Beschneidung. Du kommst nicht durch im Gericht, obwohl du beschnitten bist. Es geht hier um die Frage, wer von den Juden ist ein wirklicher Jude? Es geht nicht um die Frage, wer von den Heiden ist ein Jude. Ein Heide ist kein Jude, das wissen wir mittlerweile. Ein Heide ist ein Heide. Ein Heide, wenn er das Gesetz erfüllt, ja, sollte er so weit kommen, ist wunderbar. Aber ein Heide ist kein Jude. Hier geht es um die Juden. Wir müssen Acht geben, müssen genau sein, ist das Thema sind die Juden. Und es geht um die Juden, wer von den Juden ist ein Jude? Und er sagt, die Juden, die zwar beschnitten sind, aber das Gesetz nicht tun, die sind keine Juden, die zählen nicht. Die sind nur äußerlich Juden, aber in Wirklichkeit zählen sie nicht. Echte Juden sind die, die beschnitten sind und das Gesetz Gottes halten. Das sind echte Juden. Vers 26. Wenn die Unbeschnittenheit das Gerechte des Gesetzes befolgt, wenn also ein Heide die Rechtsforderung des Gesetzes befolgen würde, ja, und wenn er das befolgt, dann wird doch seine Unbeschnittenheit als Beschnittenheit gerechnet werden. Das heißt, dann zählt er als Beschnittenheit. Nicht als Jude, aber als Beschnittenheit. Dann kommt er durch beim Gericht. Zählt als Volk Gottes. Und die Unbeschnittenheit von Natur, die das Gesetz tut, wird dann dich richten. Der steht dann als der Richtige, das ist der Gerechte da, du als der Ungerechte. Also der Unbeschnittene von Natur, der das Gesetz ausführt, der wird dich richten, der du trotz deines Gesetzes, das du besitzt und trotz deiner Beschneidung, ein Übertreter des Gesetzes bist. Denn, Vers 28, denn nicht der Jude, der ein sichtbarer, der ist im Sicht, der beschnitten ist, ist ein Jude, sondern der es im Verborgenen ist, das heißt, der auch das Gesetz hält. Wir kommen gleich drauf. Denn nicht der Jude, sozusagen, wir müssen hier ergänzen, denn nicht derjenige, also der Jude, der im Sichtbaren ein Jude ist, also der beschnitten ist, ist ein Jude. Und nicht die sichtbare Beschneidung gilt als Beschneidung, sondern der Jude, der im Verborgenen ein Jude ist. Im Herzen. Ja, im Inneren, das Innere, das sieht man nicht. Diese Beschneidung, das sieht man nicht im Herzen. Das heißt, der im Herzen das Gesetz Gottes erfüllt, der es wirklich erfüllt, der es wirklich tut. Oder? Das ist ein richtiger Jude. Und die Beschneidung ist die des Herzens. Das ist die richtige Beschneidung, im Geist, nicht im Buchstaben oder im Gesetz. Ein solchen Lob ist nicht von Menschen, sondern von Gott. Einer, der also im Herzen beschnitten ist. Es geht hier nur um die eine Frage, welche Juden gelten wirklich? Und dann sagt er, es gelten nur die wirklichen Juden, die im Herzen beschnitten sind. Das heißt, dann sind solche, die das Gesetz tun. Das ist ein Ausdruck, der kommt aus dem Alten Testament. Er sagt, beschneidet eure Herzen, sagt er. Beschneidet eure Herzen im Jeremia. Das heißt, lebt nach dem Gesetz innerlich. Nicht äußerliche Zugehörigkeit ist wichtig. Innerlich müsst ihr auch dabei sein. Innerlich müsst ihr Gott dienen. Von Herzen, von ganzem Herzen. Und wenn jetzt ein Heide das Gesetz tut, dann wird er den Juden richten. Ein Heide, der das Gesetz erfüllt, wird den Juden richten. Wie kommt es dazu, dass ein Heide das Gesetz erfüllt? Ja, das ist jetzt nicht die Frage. Das ist nicht die Frage. Das wird erst in Kapitel 3 und später behandelt. Wie es dazu kommt, dass ein Heide das Gesetz erfüllt. Aber wenn es so weit käme, ja, dass ein Heide das Gesetz erfüllt, dann wird der Heide den Juden richten, der das Gesetz nicht erfüllt. Nur das will jetzt mal dargestellt werden. Dann gilt der Heide wie ein Beschnittener, obwohl er nicht wirklich beschnitten ist im Fleisch. Er gilt dann wie ein Beschnittener, das heißt, er gilt wie ein Kind Gottes. Die Juden haben sich ja gerühmt, sie sind Kinder Abrahams und sind Kinder Gottes. Wie es dazu kommt, wir werden im nächsten dann, gleich werden wir davon erfahren, dass die Juden das Gesetz nicht halten und schuldig sind und dass die Heiden das Gesetz nicht halten und schuldig sind und dass überhaupt niemand das Gesetz hält und schuldig ist. Aber wie kommt es dazu dann, dass ein Mensch so wird, dass er so lebt, wie einer, der das Gesetz hält? Das ist erst durch Jesus Christus möglich, aber das ist erst später. War das zu schwer? Oder seid ihr mit mir? Nicht ganz. Also noch einmal. Es geht hier um die Juden und es geht darum, den Juden zu zeigen, dass sie trotz ihres Judeseins nicht gerettet sind. Darum geht es. Er spricht die Juden an und er sagt, schau, du kannst noch so viel Jude sein und noch so gut das Gesetz kennen und noch so oft beschnitten sein. Nein, ich soll sagen, du kannst beschnitten sein, so viel du willst. Das hilft dir nichts, wenn du nicht das Gesetz hältst. Du musst zu einem Menschen werden, der das Gesetz hält. Und wenn du so einer würdest, dann bist du ein wirklicher Jude, der im Herzen beschnitten ist. Aber du hältst das Gesetz nicht. Und der Jude muss zugeben, ja, es stimmt, ich halte das Gesetz nicht. Denn wenn ich es 1000-mal halte und einmal nicht, dann halte ich es nicht. Wenn ich dem Polizisten auf der Straße sage, Herr Polizist, Sie haben mich ertappt, ich bin jetzt 60 gefahren statt 50, das stimmt schon, aber wissen Sie, ich fahre hier 1000-mal durch und ich bin noch nie 60 gefahren, nur heute. Dann sagt der Polizist, ja, haben Sie Pech gehabt? Sagen nicht, ach so, okay, ja, 1000-mal, ja, das gilt. Nein. Noch so oft das Gesetz halten und einmal brechen, ist Gesetz brechen. Noch so oft als Ehemann treu sein und nur einmal Ehebruch begehen, ist Ehebruch. Also, der Jude, dem wird jetzt klar gemacht, er ist schuldig. Er hat das Gesetz nicht gehalten. Er ist schuldig. Und wenn jetzt ein Heide so würde, dass er das Gesetz hält, dann gilt er als Beschnittener. Geistlich beschnitten, innerlich beschnitten. Oder? Dann gilt er als wirklicher Jude, nein, nicht als Jude, als Beschnittener. Das Wort Jude vermeidet er hier. Das ist jetzt nicht wichtig, aber er vermeidet das Wort Jude. Er sagt, dann giltst du wie ein Beschnittener. Das heißt, dann giltst du wie einer, der zum Volk Gottes gehört. Aber wie kommt es dazu, dass ein Heide zu so einem wird, dass er so lebt, wie Gott es haben möchte nach dem Gesetz? Das ist ein anderes Thema. Das wird erst später behandelt. Der Heide schafft es nämlich auch nicht. Sowohl der Jude als auch der Heide sind nämlich Sünder und sie haben keine Chance von sich aus. Nur das wird hier dargestellt, nur das möchte ich hier zeigen. Es ist weder der Heide gerettet, noch der Jude gerettet. Wäre es aber so, dass ein Heide mal dahin käme, dann würde der Heide den Juden richten und sagen, schau, ich bin zwar äußerlich nicht beschnitten, aber innerlich. Dann würde der im Gericht aufstehen und würde den Juden, der nur äußerlich beschnitten ist, richten. Würde sagen, siehst du bist verloren. Soweit. Und wenn wir jetzt so weit gekommen sind, wenn es klar ist, okay, der Heide ist verloren, der Jude ist verloren. Jetzt kommt kommt eine Frage, ja, aber was ist dann der Vorteil des Juden? Warum dann überhaupt das Judensein so wichtig? Warum ist denn das dann so wichtig? Kapitel 3, Vers 1 bis 8. Der Jude steht auch unter dem Gesetz, unter dem Gericht Gottes, trotz seiner Vorrechte. Also, Vers 1. Was ist also der Vorteil des Juden? Was ist dann der Nutzen der Beschneidung? Paulus sagt viel, in jeder Hinsicht, also ein großer Vorteil, wenn du Jude bist, in jeder Hinsicht, denn den Juden wurden zuerst einmal vor allem die Worte Gottes anvertraut. Die Juden haben große Vorrechte, Besitz des Wortes Gottes, Besitz der Verheißungen, aber das alles genügt nicht, um gerettet zu werden. Vers 3, was denn? Wenn etliche nicht glaubten und untreu wurden, wird ihre Untreue, ihr Unglaube nicht die Treue Gottes aufheben? Wenn jetzt einige Juden nicht treu blieben, wird ihre Untreue die Treue Gottes aufheben? Nein, nein, Gott bleibt seinem Wort treu, Gott hat schon was vor. Gott soll als, Vers 4, das sei ferne, lass Gott als wahrhaftig herausgestellt werden, aber jeden Menschen als Lügner, so wie geschrieben steht, auf dass du gerechtfertigt werdest in deinen Worten und siegest, wenn du gerichtet wirst. Also, Israels Untreue hebt Gottes Treue zu seinen Verheißungen nicht auf. Aber unsere Untreue, also diese Israels Untreue wird ihnen nichts helfen. Israels Untreue wird jeder Israelit, der untreu ist, das wird ihm zum Verhängnis werden. Vers 5. Wenn unsere, er spricht als Jude, wenn unsere Ungerechtigkeit aber Gottes Gerechtigkeit hervorhebt, was werden wir sagen? Ist Gott nicht ungerecht, der Zorn auferlegt? Dann sagt er, aha, okay, wir sind ungerecht, wir sind sündig und Gott ist heilig. Dadurch wird umso mehr die Gerechtigkeit und die Heiligkeit Gottes hervorgehoben. Also wo viel Dunkelheit ist, dort sieht man das Licht dann umso deutlicher. Dann hat er das auch was Gutes. Warum ist dann Gott zornig auf uns? Ich rede nach Menschenweise. Na, das sei ferne. Wie wird denn Gott die Welt richten? Wie wird Gott sonst die Welt richten können? Gott richtet jeden Sünder. Gott richtet jede Ungerechtigkeit. Du kannst nicht sagen, ja, ich bin ungerecht und dadurch wird Gottes Gerechtigkeit umso schöner hervorgehoben. Ich bin untreu, aber dadurch wird schöner hervorgehoben, wie treu Gott ist. Das hilft dir persönlich gar nichts, sagt Paulus. Als Jude, du kannst noch so, du bist untreu, dann kannst du sagen, ja, aber ich bin Jude. Und Gott steht ja zu seinen Verheißungen. Ja, Gott steht zu seinen Verheißungen. Gott ist treu zu seinen Verheißungen, aber du als Jude, du als persönlicher Jude, der du jetzt gesündigt hast, du persönlich gehst verloren für deine Sünden. Da hilft dir dein Judesein nichts. Der Herr Jesus hat gesagt, Gott kann dem Abraham aus den Steinen Kinder Abrahams erwecken. Ihr mit eurem beruft euch nicht auf Abraham. Das hilft euch nichts. Vers 7, denn wenn die Wahrheit Gottes durch meine Lüge reicher würde zu seiner Verherrlichung, warum werde ich noch als Sünder gerichtet? Ja, so reden, so, das wäre jetzt menschlich gesprochen. Und warum nicht sagen, wie wir gelästert werden, wie etliche behaupten, dass wir sprechen, lasst uns das Üble tun, damit Gutes daraus komme. Deren Gericht ist gerecht. Also, er spielt hier ein bisschen, merkt ihr. Das Besitzen des Wortes Gottes und die Erwählung Israel als Bundesvolk bedeutet nicht, dass die Juden dadurch gerettet werden. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir kommen in Kapitel 9 noch drauf, in Kapitel 10 und Kapitel 11. Aber er legt hier schon die Basis. Er sagt, wenn du persönlich als Jude dem Herrn untreu bist, dann bist du verloren und da hilft dir dein Judesein nichts. Das gilt letztlich auch für jeden religiösen Menschen, der kann noch so religiös sein, wenn er nicht Gottes Wort tut, wenn er nicht nach Gottes Wort lebt, das wird ihm nichts helfen, wenn er keine Vergebung hat. Also, aber Vergebung, das Thema, zu dem kommen wir erst. Wir sind erst beim Thema dass der Mensch sündig ist. Jetzt kommt die Zusammenfassung in Kapitel 3, Vers 9 bis Vers 20. Zuerst das Urteil, Kapitel 3, Vers 9. Das Urteil lautet, alle sind unter der Sünde. Vers 9. Was also? Haben wir etwas voraus? Ganz und gar nichts. Denn wir beschuldigten vorhin Juden und auch Griechen, dass sie alle unter der Sünde seien. Jetzt spricht Paulus im Klartext. Alle sind unter der Sünde. Alle sind schuldig. Alle stehen unter dem Gericht Gottes. Nicht nur der Heide, sondern auch der Jude. Und nicht nur der Jude, sondern auch der Heide. Und jetzt kommt die Begründung. Das Urteil wurde gesprochen. Alle stehen unter der Sünde. Jetzt kommt die Begründung, Vers 10 bis Vers 18 oder so. Oder bis Vers 20 eigentlich. Erstens, die Sünde des Menschen ist allumfassend. Oder klein a, die Sünde des Menschen ist allumfassend. Und jetzt zeigt er, schaut her, es ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. So steht es schon in eurer Bibel. Er spricht immer noch zu Juden. Schaut her, es steht in eurer Bibel, es ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Psalm 14, oder? Er zitiert hier sehr viel aus Psalm 14 und Psalm 53. Es ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Also das heißt, es ist keiner, der den Gerechtigkeitsmaßstäben Gottes entspricht. Kein Jude. Verflucht ist jeder, der nicht bleibt an alledem, was geschrieben steht im Buch des Gesetzes, dass er es tue. Sagt Paulus an einer anderen Stelle. Vers 11. Es ist keiner, der verständig ist. Das heißt, keiner, der konsequent und andauernd weise und verständig handelt. Es gibt keinen, der absolut konsequent immer verständig handelt. Das ist einleuchtend für jeden Juden. Es ist keiner, der nach Gott sucht. Was heißt nach Gott suchen? Wer das Alte Testament liest, merkt, nach Gott suchen heißt sich nach Gott ausrichten, nach Gott fragen, schauen, was möchtest du, Herr? Der Hiskia suchte den Herrn, der Josia suchte den Herrn und so weiter. Denn Herrn suchen heißt im Alten Testament, dass man nach dem Willen Gottes lebt, leben möchte, das Wort Gottes liest und das umsetzen möchte und so weiter. Keiner, der beständig nach Gott und seinen Wegen trachtet. Keiner, der Gott wirklich gefallen möchte, in ungetrübter Gemeinschaft mit Gott steht. Keiner. Vers 12. Alle wichen ab. Das heißt, keiner blieb am Weg. Keiner, und zwar gemeint ist, keiner blieb beständig dabei. Auf diesem Wege. Sie wurden alle zusammen untauglich. Das ganze Volk hat sich abgewandt von Gott. Wie oft, und das braucht man dem Juden nicht sagen, denn er kennt seine Geschichte. Gott hat es ihnen sehr klar deutlich gemacht, damals, als sie dann nach Babylon ziehen mussten. Sie wurden alle zusammen untauglich. Nicht nur die Juden, alle zusammen. Aber für die Juden ist es ganz wichtig, denn die haben ja darauf gepocht, dass sie tauglich sind. Nein, sie auch wie die Heiden. Daher wurden sie unbrauchbar für Gott, wegen der Sünde. Weiter. Es ist keiner, der Freundlichkeit übt oder Gütigkeit übt. Keiner. Nicht so viel wie einer. Er zitiert hier Psalm 14. Das heißt, nur Gott ist beständig gütig. Nur Gott ist beständig freundlich. Also die Sünde des Menschen ist allumfassend. Dann weiter. Die Sünde des Menschen ist alles durchdringend. Jetzt kommen weitere Zitate aus dem Psalmen. Und jetzt zeigt er, wie durchdringend durch und durch verdorben der Mensch ist. Und er fängt mit dem Reden an. Vers 13. Und es kommen immer Zitate aus der Bibel, des Juden. Denn er hat ja den Juden hauptsächlich vor Augen, um ihm zu zeigen, dass er genauso ein Sünder ist. Der Heide auch. Aber dem Heiden ist es leichter überzeugt. Also, ihre Kehle ist ein offenes Grab. Also er beginnt mit dem Reden. Mit der Kehle, ein offenes Grab stinkt und steckt andere an, bringt Verderben. Mit ihren Zungen waren sie trügerisch und sind sie trügerisch.
Die Zunge, Kehle, Zunge, das hat wieder mit dem Reden zu tun. Hinterlistig, trügerisch, verlogen im Griechischen hier. Otterngift ist unter ihren Lippen, ja, die Lippen haben auch mit dem Reden zu tun. Tötendes Reden, wie Gift, ist die Auswirkung des Redens. Kann man oft Schlimmeres anrichten mit Worten als mit Taten. Vers 14, ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit. Hier haben wir wieder den Mund, es geht immer noch um das Reden. Voll von Fluch und Bitterkeit. Dann kommt das Wandeln. Vers 15 bis 17. Ihre Füße sind schnell Blut zu vergießen. Er spricht jetzt von den Füßen und von den Wegen. Ihre Füße sind schnell Blut zu vergießen, sehr schnell dabei. Trümmer und Elend sind auf ihren Wegen, das hinterlassen sie, oder? Hinter ihnen Trümmer und Elend. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht und haben sie nicht erkannt. Den Weg des Friedens, nicht fähig zu wirklichem Frieden, zu wirklichem Shalom, zu wirklichem echtem Wohlergehen. Sie haben keine Ahnung, wie man wirklich beständig mit den Menschen und mit Gott in Frieden und in Harmonie zusammenleben kann. Und was ist, und das nächste ist ihre Schau von Gott. Hier kommt das Grundproblem. Mangelnde Ehrfurcht, oder? Wir hatten davon schon gesprochen. Mangelnde Furcht Gottes. Vers 18. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Keine Gottesfurcht haben sie vor sich. Gott wäre ja vor ihnen, aber sie fürchten ihn nicht. Also hier diese Diagnose des Menschen. Ja, für wen gilt das? Vers 19. Für wen gilt das? Wir wissen, alles, was das Gesetz sagt, spricht es für die, die im Gesetz sind. Damit jeder Mund gestopft werde. Alles, was das Gesetz sagt, spricht es für die, die im Gesetz sind. Nun, zuerst sind die Juden natürlich im Gesetz. Nur im weiteren Sinne sind auch die Heiden dabei. Denn er sagt, damit jeder Mund gestopft werde. Das, was das Gesetz Mose sagt, das ist im Herzen, durch das Gewissen auch hineingeschrieben bei den Heiden, hat er vorher gesagt. Dass es um Liebe gehen soll. Die Liebe Gottes, das ist die eigentliche Summe des Gesetzes. Und sie wissen, alles, was das Gesetz sagt, spricht es für die Menschen, die im Gesetz sind, damit jeder Mund gestopft werde und die gesamte Welt, nicht nur die Juden, und die gesamte Welt unter das gerechte Gerichtsurteil vor Gott komme, weil auch die Heiden nicht das Werk des Gesetzes tun, obwohl es in ihr Herz geschrieben wäre. Sie tun es nicht. Das Gesetz ist letztlich für alle. Das beweist das Gewissen des Menschen. Vers 20, darum, jetzt kommt die Zusammenfassung, darum aus Werken des Gesetzes wird kein Fleisch, das heißt kein Mensch, kein Fleisch vor ihm, vor Gott, gerechtfertigt werden. Aus Werken des Gesetzes wird kein Fleisch vor Gott gerechtfertigt werden, denn durch das Gesetz entsteht Erkenntnis der Sünde. Merkt ihr, er hat immer zuerst den Juden im Auge. Ich will sagen, schau, das Gesetz hilft dir nichts. Denn du hast das Gesetz nicht getan. Das Gesetz wäre aber auch für alle Menschen, überhaupt für die ganze Welt. Und das Gesetz spricht alle schuldig. Und aus Werken des Gesetzes wird kein Mensch, weder Jude noch Grieche noch Heide, vor Gott gerechtfertigt. Denn durch das Gesetz kommt nur die Erkenntnis, dass man ein Sünder ist. Davon wird er später noch einmal sprechen. Das Gesetz liefert nicht die Kraft, dich zu einem Menschen zu machen, den Gott haben möchte. Das Gesetz bringt dich nicht zur Rechtfertigung. Das Gesetz bringt dir keine Vergebung. Also hier zeigt er, dass die Sündhaftigkeit total ist und dass jeder Mensch verloren ist. Jetzt ist er zum Ziel gekommen. Jetzt ist er an den Punkt gekommen, wo er sagen kann, und deshalb sind alle verloren. Die ganze Welt vor Gott schuldig.
Das war der erste große Hauptteil. Und jetzt geht er gleich direkt über zum zweiten großen Hauptteil, denn jetzt spricht er vom Heil. Jetzt spricht er von Erlösung. Das ist jetzt Kapitel 3, Vers 21 bis Kapitel 5 am Ende. Der Inhalt oder das Wesen des Heils. Was ist das Heil? Und wie wird man heil? Wie bekommt man die Gerechtigkeit, die Gottesgerechtigkeit? Wie wird man gerechtfertigt vor Gott? Und das, er sagt schon ganz am Anfang, Vers 21. Nun ist aber ohne das Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Also erstens, wenn er jetzt das Heil beschreibt, Kapitel 3, Vers 21 bis 31, ist jetzt die Beschreibung des Heils, was, also, dass das Heil, was das Heil ist und wie man das Heil bekommt. Und da, also Groß A, die Beschreibung des Heils, Arabisch 1, die Erlösung in Christus Jesus befriedigt die Gerechtigkeit Gottes. Verse 21 bis 26. Das lesen, könnte jemand von uns jetzt lesen. Kapitel 3, Vers 21 bis 26. Bis 26.
Ihm hat Gott zum Sündopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden auch ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, aus Gott zurückhaltend, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich.
Danke.
Ja,
das ist jetzt okay. Wir gehen deinen Text jetzt ohnehin jetzt nochmal durch. Also jetzt schauen wir uns diese Verse an. Die Erlösung in Jesus Christus. Jetzt kommt er zum Thema. Jetzt wird er warm. Die Erlösung in Christus Jesus befriedigt die Gerechtigkeit Gottes. Gott ist ja im Wesen gerecht. Und Gott kann nur Gemeinschaft haben mit anderen Wesen, die gerecht sind. Die müssen so gerecht sein wie er, nicht weniger gerecht. Genau so gerecht wie er. Und das, die Menschen sind aber ungerecht. Würden sie ein einziges Mal eine Ungerechtigkeit tun, sprich eine Sünde, dann sind sie ungerecht. Jetzt sagt Paulus, nun ist aber ohne das Gesetz, unabhängig vom Gesetz, die Gottesgerechtigkeit geoffenbart worden. Das Heil Gottes ist jetzt gekommen, ohne auf dem Weg über das Gesetz. Das Heil, das schon bezeugt war durch das Gesetz und durch die Propheten, das heißt durch das Alte Testament. Er sagt, schaut ihr Juden, jetzt hat Gott unabhängig vom Gesetz sein Heil gebracht, die Gottesgerechtigkeit gebracht. Und zwar war das schon im Alten Testament vorausgesagt. Er spricht hier zur Gemeinde in Rom, das ist ihm klar. Aber er spricht immer wieder so ganz evangelistisch, versteht ihr? Schau her, du Jude. Ja? In eurem Gesetz ist ja das geschrieben schon, in den Gesetz und den Propheten. Das ist ein Ausdruck für das Alte Testament. Vers 22. Eine Gottesgerechtigkeit durch Glauben an Christus Jesus. Es geht um ein Heil, das nur erlangt wird durch Glauben an Christus Jesus. Jesus Christus. Und für alle und auf alle, Es ist für alle, die glauben, und es kommt auf alle, die glauben. Das wird hier ganz stark betont. Aus Glauben zu Glauben, hat er vorher schon gesagt, in Kapitel 1, Vers 17. Aus Glauben zu Glauben. Hier nochmal. Für alle und auf alle, die glauben. Eine Gerechtigkeit durch Glauben an Jesus für alle, die glauben. Das heißt, für jeden, jeder muss persönlich glauben. Sonst geht es nicht. Denn es ist kein Unterschied zwischen Juden und Griechen, natürlich, zwischen Juden und Nichtjuden. Kein Unterschied, was die Sündhaftigkeit betrifft. Vers 23, denn alle sündigten. Und Luther hat es schön übersetzt, sie ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Gut übersetzt. Das ist der Mangel. Sie ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Das heißt, sie reichen nicht heran an die Herrlichkeit Gottes. Sie haben nicht die Herrlichkeit Gottes. Herrlichkeit Gottes ist hier gemeint im ethischen Sinne, oder? Ethisch. Das heißt, im sittlichen Sinne. Sie sind nicht so gut und herrlich und sündlos gerecht wie Gott, wie Gottes herrliches Wesen das ist. Und das heißt, sie entsprechen dem Maßstab Gottes nicht. Alle sündigen, sie reichen nicht an die Herrlichkeit Gottes heran. Vers 24, und sie werden geschenkweise gerechtfertigt. Im Griechischen heißt es hier geschenkweise, so schön, ist ein sehr schönes Wort hier. Als ich als junger Katholik diese Worte dann las, als sie dann wirklich als ich sie verstanden habe, wurden mir das eine der liebsten Verse der Bibel. Denn ich habe als Katholik sehr beflissen, ich wollte gerecht werden, ich wollte ein Gott wohlgefälliges Leben führen, und ich habe immer gewusst, ich bin schuldig. Ich gehe beichten zum Priester und der Priester sagt mir, ich bin jetzt frei, und gehe ich nach Hause und denke ich mir, jetzt muss ich so bleiben, frei von Sünde, oder? Und am gleichen Tag habe ich schon wieder gesündigt und wusste, jetzt ist es wieder vorbei. Jetzt war ich nur ein paar Stunden frei, jetzt bin ich wieder schuldig. Und das war ein langes Ringen, als junger Mensch. Unsere Eltern haben uns religiös erzogen, aber es war eine Werksgerechtigkeit. Und dann lese ich, und sie werden geschenkweise gerechtfertigt, umsonst, im Sinne von gratis, werden gratis gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ich kann es kaum glauben, damals, als ich das las. Ist es wirklich so? Umsonst? Warum denn umsonst? Warum gratis? Warum geschenkweise? Weil es aus Werken nie, weil Erlösung nie durch Werke möglich ist. Das ist der falsche Weg. Aus Werken wird niemand gerechtfertigt. Hat er gerade gesagt in Kapitel 3, am Ende, 3, Vers 20. Aus Werken wird niemand gerechtfertigt. Sie werden gerechtfertigt durch die Gnade. Und jetzt kommt das erste Mal das Wort Gnade vor. Sie werden gerechtfertigt durch seine Gnade. Gnade heißt unverdiente Gunst. Liebe, unverdientes Liebesgeschenk. Sie werden geschenkweise gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und jetzt, nachdem der Mensch erschlagen am Boden liegt, jetzt ist er bereit für die Botschaft. Es hätte keinen Sinn gehabt, wenn Paulus den Menschen von vornherein sagt, du bist gerettet, du bist gerechtfertigt aus Gnade. Brauchst nur glauben. Oder wenn man heute zu einem Weltmenschen hingeht und sagt, möchtest du gerettet werden? Und der lacht mich an und sagt, gerettet, wovon denn? Ich fühle mich schon recht sicher. Der hat keine Ahnung von Sünde, keine Ahnung von Gottes Gericht, keine Ahnung. Wir haben es zu tun mit Vollheiten in unserer Umgebung. Die haben keine Ahnung. Sie brauchen zuerst die Botschaft, dass es einen Gott gibt, der heilig ist und dass eine einzige Sünde für alle Ewigkeit verdammt. Aber jetzt hat er sich sehr viel Zeit genommen, um den Menschen jegliche Hoffnung zu nehmen auf Rettung aus irgendwelcher eigener Kraft. Und jetzt kann er von der Gnade sprechen. Eine Gottesgerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle und auf alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle sündigten und sie reichen nicht an die Herrlichkeit Gottes heran. Und sie werden geschenkweise gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und hier kommt das erste Mal der Ausdruck in Christus Jesus vor, der später so oft vorkommen wird. In Kapitel 6, dann wird er noch zweimal davon reden und dann geht's los. Dann zeigt er, was es heißt, auch in Jesus Christus zu sein. Und das erste ist, die Erlösung ist in Jesus Christus. In dieser Person liegt die Erlösung. In der Person ist das Heil. In dieser Person ist die Gottesgerechtigkeit. Und die wird dir geschenkweise gegeben. Das ist Erlösung. Erlösung, sagt er hier. Erlösung ist ein Wort, kommt aus dem Sklavenhandel. Eine Erlösung ist ein Loskauf. Sklaven werden gelöst oder erlöst. Das heißt, sie werden losgekauft. Man kann einen Sklaven kaufen am Markt. Vom einen Herrn kauft man ihn los. Das ist das Wort Erlösung. Befreiung durch Loskauf aus der Sklaverei. Das heißt Erlösung. 2. Mose 13, Vers 13. Ich lese das vor. Jedes Erstgeborene des Esels sollst du mit einem Lamme lösen, loskaufen. Und wenn du es nicht loskaufst, wenn du es nicht lösest, so brich ihm das Genick. Und jedes Erstgeborene des Menschen unter deinen Söhnen sollst du lösen, erlösen. Loskaufen. Und jetzt hat Jesus Christus uns losgekauft. Von dem sicheren Tod, von dem sicheren Verdammungsurteil. Noch ein Wort. Sie werden geschenkweise gerechtfertigt. Merkt ihr, hier haben wir einen Vers, wir haben lauter Wörter, die wir erklären müssen. Geschenkweise, gerechtfertigt, Gnade und Erlösung. 4 Wörter. Geschenkweise haben wir gesagt, das ist klar, gratis. Gerechtfertigt heißt gerecht gemacht. Rechtfertigen, das Wort heißt gerecht machen. Das heißt, jemanden so machen, dass er als gerecht und schuldlos dasteht. Das heißt, freigesprochen von der Schuld. Wie der Verurteilte, oder da ist jemand verurteilt, sitzt in der Zelle und da kommt einer rein und sagt, deine Schuld ist bezahlt worden. Jetzt bist du. Und im Englischen heißt es, you're justified. Das heißt, du bist freigesprochen. Gerechtfertigt, gerecht gemacht. Geschenkweise, ohne Verdienst. Aus Gnade, durch die Erlösung, durch die Loskaufung durch Jesus Christus, die in Jesus Christus ist. Vers 25, ihn, oder könnt ihr den Satz weiterführen, den Gott sich darstellte als Sühnung. Jetzt kommt ein sehr schweres Wort hier. Gott hat ihn dargestellt als Sühnemittel. Und dieses Wort, das hier steht, steht ganz selten in der Bibel. Es ist das Wort Hilasterion. Es kommt nur noch im Hebräerbrief in Kapitel 9 einmal vor. Und in dem griechischen Alten Testament kommt es vor. Was heißt das Wort? Das Wort heißt Bedeckung. Bedeckung. Das ist der Deckel, Sühnedeckel eigentlich. Und jetzt muss man ins Alte Testament zurückgehen, denn im Alten Testament dort steht genau dieses Wort in 2. Mose 25, in den Versen 17 bis 22 kommt es immer wieder vor. Der Deckel der Bundeslade. 2. Mose 25, Vers 17 bis 22. Ich lese nur den einen Vers, Vers 21. Und lege den Deckel oben über die Lade, und in die Lade sollst du das Zeugnis legen, das ich dir geben werde. Und dort werde ich mit dir zusammenkommen und von dem Deckel herab zwischen den zwei Cherubim hervor, die auf der Lade des Zeugnisses sind, alles zu dir reden, was ich dir an die Kinder Israel gebieten werde. Also 2. Mose 25, Vers 21 und 22 war das. Dieser Deckel, der Sühnedeckel, das war der Deckel, der die Gesetzestafel zugedeckt hat. Hier waren die Gesetzestafeln in der Bundeslade drinnen und Gott hat einen speziellen Deckel anfertigen lassen, der sollte das zudecken und auf dem Deckel waren die Cherubim in getriebener Goldarbeit gemacht. Die blickten auf den Deckel herab. Die schauten also, beide Cherubim, beide Engel, hatten ihre Flügel ausgebreitet und schauten auf den Deckel herab. So als ob sie wachen würden über das Gesetz Gottes, über die 10 Gebote, dass sie gehalten werden. Das heißt, sie sind die Wächter der Heiligkeit Gottes. Und wenn jetzt der Hohepriester einmal im Jahr in das Allerheiligste hineinkommt, dann darf er das nur mit Blut, mit dem Blut des Sündenbocks und des Stieres. Es gibt ein Sündenbock wird geschlachtet und ein Stier wird geschlachtet. Und er kommt jetzt jedenfalls mit dem Blut des Opfers, kommt er hinein in das Allerheiligste und spritzt oder schüttet ein bisschen von dem Blut auf den Boden. Und dann stellt er sich auf den Boden, wo das Blut ist, und auf dem Boden des Blutes, stehend, schüttet er den Rest des Blutes auf den Deckel. Auf den Deckel der Bundeslade. Oder spritzt es dorthin. Ja. Und dann, was sehen die Engel? Die Engel, die über die Heiligkeit Gottes wachen sollen, die sehen das Gesetz Gottes an. Und die Israeliten wissen genau, wir haben das Gesetz Gottes gebrochen. Und die Wächter der Heiligkeit Gottes, die sagen, die Israeliten sind schuldig. Aber jetzt sehen sie nicht das Gesetz, jetzt sehen sie über dem Gesetz, auf dem Deckel sehen sie Blut. Das Blut des Opfertiers deckt das Gesetz zu. Das Blut des Opfertieres sühnt ihre Schuld. Deshalb Sühnedeckel. Und so sollte das Wort hier übersetzt sein eigentlich. Den Gott sich darstellte als Sühnedeckel. Aber weil das Wort Sühnedeckel niemand versteht, haben wir einfach Sühnung geschrieben. Den Gott sich darstellte als Sühnemittel oder als Sühnung. Er ist der Sühnedeckel. Jesus Christus ist der Sühnedeckel, der mit dem Blut bespritzt ist. Da hat er selber sich sozusagen hingelegt als Sühnedeckel, mit dem Blut, mit seinem eigenen Blut bedeckt. Und was sehen die Engel der Heiligkeit Gottes, die Wächter der Heiligkeit Gottes? Sie sehen das Opfer Jesu Christi. Und das spricht uns frei von der Schuld. Das ist hier das Bild, das hier verwendet wird. Also, den Gott sich darstellte als Sühnedeckel. Und dann geht der Text weiter. Durch den Glauben, durch sein Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit. Also, Jesus Christus ist der Sühnedeckel. Er ist hier dargestellt durch den Glauben. Für jeden persönlich ist er der Sühnedeckel durch den Glauben. Das heißt, wenn man persönlich glaubt, dann ist einem der Herr Jesus ein persönlicher Sühnedeckel, der einem die persönliche Schuld zudeckt sozusagen, auf sich genommen hat. Den Gott sich darstellte als Sühnung, als Sühnedeckel durch den Glauben, durch das Blut. Durch das Blut ist ja die Sühnung, oder? Durch das Blut, das die Schuld zudeckt. Zum Erweis seiner Gerechtigkeit. Also das heißt, es sollte bestehen bleiben, dass Gott gerecht ist. Gott muss also nicht seine Gerechtigkeit aufgeben, wenn er unsere Sünden vergibt. Gott muss nicht sagen, ach, weißt du was, ich drücke einfach die Augen zu. Das geht nicht. Der Richter muss gerecht bleiben. Gott, der Richter kann nicht die Augen zudrücken. Und das wissen wir auch, wenn irgendein Massenmörder ist, der im Kindergarten die Kinder alle erschossen hat und dann steht er vor Gericht und dann sagt der Richter, ach, wisst ihr was, wir drücken die Augen zu und wir sprechen den Massenmörder frei. Das wird ein Aufschrei der ganzen Welt sein. Das entspricht nicht der Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit sagt Todesstrafe oder lebenslänglich irgendwas. Die Gerechtigkeit sagt, er muss jetzt bestraft werden für so eine Tat. Das heißt, Gott kann nicht die Augen einfach zudrücken. Ja, jetzt, ich vergebe dir deine Sünden, weil ich einfach gütig bin, jetzt tun wir so, als ob es nicht geschehen wäre. Das geht nicht. Gottes Gerechtigkeit muss gewahrt bleiben. Und wie kann Gott gerecht bleiben und trotzdem den Sünder, den er liebt, freisprechen? Nur dadurch, dass jetzt hier ein Sühnedeckel dazwischen kommt, der das Blut, sein eigenes Blut, mit seinem eigenen Blut bezahlt für die Schuld. Das Gesetz ruft Todesurteil, Todesurteil, Todesurteil. Und Jesus kommt und sagt, ja, Todesurteil, ich, hier bin ich. Und er deckt, er erfüllt die Strafe, nimmt die Strafe auf sich und deckt sozusagen das Gesetz mit seinem Ruf nach Vergeltung, deckt das Gesetz zu. Und so kann Gott sich als gerecht erweisen, er kann gerecht bleiben, indem er die Sünden vergibt. Zum Erweis seiner Gerechtigkeit, wegen des Hinweggehens über die zuvor geschehenen Sünden, denn Gott ist ja im Alten Testament auch hinweggegangen über die Sünden, aber das hieß er nur im Blick auf Christus. Gott ist über all die Sünden der Israeliten, die sie damals begangen haben und wo sie immer das Blutopfer gebracht haben, ist Gott immer über die Sünden des Volkes hinweggegangen und hat gesagt, ja, ihr habt das Opfer gebracht. Und weil ihr das Opfer gebracht habt, deshalb nächstes Jahr, bis zum nächsten Jahr vergebe ich euch wieder. Und dann zum nächsten Jahr wieder. Ja, bis zum nächsten Jahr vergebe ich euch. Und dann noch einmal. So ging es Jahr für Jahr. Und die Israeliten haben genau gewusst, weggenommen ist die Schuld nicht. Es ist nur aufgeschoben sozusagen. Aber jetzt kommt Jesus Christus. Gott ist hinweggegangen, hat sein Gericht nicht ausgeführt, hat sie nicht verurteilt. Aber jetzt hat er Jesus Christus verurteilt. Und jetzt kann Gott gerecht bleiben und die Sünden vergeben. Also, jetzt wird also die Gerechtigkeit Gottes erwiesen, dass Gott selber gerecht ist und dass er den gerecht macht, der an Jesus Christus glaubt. Vers 25, durch sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hinweggehens über die zuvor geschehenen Sünden, in der Zurückhaltung Gottes damals im Alten Testament, als er sich zurückgehalten hat oder mit seinem Zorn, hätte das Volk schon längst ausradieren sollen, aber er hat es nicht getan. Im Blick auf die Erweisung seiner Gerechtigkeit in der gegenwärtigen Zeit, also im Alten Testament, er kann sich jetzt als gerecht erweisen in Bezug auf das Alte Testament, auf die Zeit vorher, wo er ihnen immer im Blick auf Christus vergeben hat. Er kann sich jetzt aber auch als gerecht erweisen in der gegenwärtigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus Christus ist. Und kann auch heute jeden jetzt rechtfertigen und gerecht machen, der an Jesus Christus glaubt. Bisschen schwierig ausgedrückt, das gebe ich zu, im Griechischen. Die Übersetzer bemühen sich, das irgendwie dann so zu übersetzen, dass es einigermaßen verständlich wird. Es ist schwierig ausgedrückt. Aber manchmal schreibt Gott etwas schwierig, damit wir extra stehen bleiben beim Lesen, oder? Wenn es nämlich schwierig ist, dann muss ich 10-mal lesen. Das ist gut. Das ist gut. Da muss ich nachdenken. Ja, du kannst natürlich sagen, jetzt lese ich schnell die anderen Bibelübersetzungen und die und die und die. Ja, hoffentlich haben sie gut übersetzt. Viele haben sich bemüht, haben es gut übersetzt. Aber nicht alle. Also, Fragen dazu, zu Vers 21 bis 26. Gnadenthron ist nicht so ideal. Ja, es passt nicht ganz. Ich glaube, Luther hat Gnadenstuhl, oder? Aber es ist ein Deckel, es ist kein Stuhl dort im Allerheiligsten. Da sitzt niemand drauf auf dem Deckel.
Das ist aber gemeint.
Ja, aber der Deckel ist gemeint. Jetzt habe ich überzogen. Ich hoffe, ihr vergebt mir. Bekommt ihr dann später mal die 10 Minuten zurück. Will jemand noch mit uns beten? Ja.